Ja, motiviert zu unserer Lüftungspause sind wir natürlich durch die Corona-Schutzmaßnahmen, aber es hat hier noch einen weiteren sehr angenehmen Nebeneffekt. Frische Luft, Sauerstoff fördert die Konzentration. Jetzt seid ihr alle wach und hört gut zu, das ist ja wunderbar. Ich freue mich, dass wir heute Abendmahl feiern können in dieser fantastischen Gemeinschaft, die wir haben. Ja, wir haben unsere Reihen ausgedünnt, aber ich habe tatsächlich jeden möglichen oder fast jeden möglichen Platz auch besetzt. Das ist natürlich auch schon wieder eine ganz tolle Sache und natürlich auch gleichzeitig ein Stresstest für unser Hygienekonzept. Da möchte ich euch jetzt gleich schon daran erinnern, dass ihr ganz, ganz viel Aufmerksamkeit aufhabt nachher, wenn wir dann auch wieder den Saal verlassen, dass wir keine Knäuel bilden, sondern dass wir ganz gesittet das nachher machen. Ich freue mich aber auch über jeden, der heute per YouTube mit dazugeschaltet hat. Und wir haben ja auch die Möglichkeit geschaffen, dieses Mal, dass man auch zu Hause Abendmahl feiern kann. Etliche Geschwister haben sich auch etwas mit nach Hause geholt von den Elementen des Abendmahls. Und so sind wir eine große Gemeinschaft über die Grenzen dieses Hauses hinweg. Sind wir sowieso, aber heute umso mehr. Ja, und diese Gemeinschaft wird natürlich auch geprägt von dem, was unseren Glauben ausmacht. Ihr wisst, am Ende der Gebetslesung ist immer eine Lesung von Schwester Weid dabei. Und ich möchte gern ein Zitat aus der Lesung nehmen als Einführung in diesen Gedankengang, den wir dann gemeinsam entfalten wollen. Ein Weid schreibt dann, einige haben Einwände gegen meine Arbeit erhoben, weil ich lehre, dass es unsere Verpflichtung ist, auf die persönliche Erscheinung Christi in den Wolken des Himmels zu warten. Sie sagen, wenn man Schwester Wald über die Wiederkunft Christi sprechen hört, könnte man meinen, der Tag des Herrn sei schon da. Dabei predigt sie seit 40 Jahren über dasselbe Thema. Und der Herr ist noch nicht gekommen. Den gleichen Einwand hätte man übrigens gegen die Worte Christi erheben können. Durch den Apostel Johannes sagte er, ja, ich komme bald. Und Johannes antwortete darauf, Amen, komm, Herr Jesus. In Offenbarung 22, Vers 20. Jesus wollte diese Worte als Warnung und Ermutigung für sein Volk verstanden wissen. Und warum sollten wir sie nicht beherzigen? Der Herr hat gesagt, dass es die Gläubigen sind, die man wachend und auf ihn wartend finden wird. Leben in der Endzeit, so sagt uns Ellen White, aber so wissen wir es auch von uns selbst, heißt zunächst einmal warten. Warten können. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist die Stalagmite Kaiser Barbarossa in einer so gar nicht christlichen Höhle, die heißt nämlich Teufelshöhle, aber das ist unerheblich in diesem Zusammenhang, in Pottenstein in der fränkischen Schweiz. Das ist schon ein paar Jahre her, da war ich mit meiner Familie dort und wir haben diese wunderschöne Tropfsteinhöhle bewundert. Hier ein Franke ist da, ja. Der kennt das, wunderbar. Und es ist also wirklich die wahrscheinlich schönste Stalagmite, die es in dieser Tropfsteinhöhle gibt. Sie ist ungefähr 1,20 Meter hoch, was für eine Stalagmite gigantisch ist. Und sie wächst Jahr für Jahr um Bruchteile eines Millimeters. Jahrtausende hat es gedauert, um diese 1,20 Meter hohe Stalagmite wachsen zu lassen. Aber sie besteht Schicht für Schicht aus hauchdünnen Lagen von Mineralien, die sicherlich als ein unscheinbarer, ich sag mal, Kalkfleck auf dem Boden angefangen haben, aber zu so einer mächtigen Säule angewachsen sind. Wenn man sich nur etwas Zeit nimmt, wenn man warten kann. Israel wartete 2000 Jahre auf den Messias. Und als er kam, haben sie ihn nicht erkannt. Und wir warten auch schon seit 2000 Jahren, nicht jeder persönlich, aber die Christenheit, auf die Wiederkunft des Herrn. Und sicherlich war Ellen White nicht die Einzige, die diesen Spruch zu hören bekam. Ihr sagt, der Herr kommt bald? Ja, wo ist er denn? 2000 Jahre ist er nicht gekommen. Habt ihr euch da vielleicht geirrt? Ist da irgendwas schiefgelaufen bei euch? Wie sollen wir die Zeit des Wartens füllen? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die einen sagen, angesichts von 2000 Jahren Warten, ja, das Thema kannst du abhaken. Die vergessen das, die haben die Wiederkunft Christi nicht mehr präsent vor Augen. Für sie ist das nur eine weitere Geschichte in einem alten Buch. Und die anderen, die versuchen, das Warten zu verkürzen, indem sie, ich sag mal, die Dringlichkeit künstlich erhöhen und so etwas wie Panik schieben. Und das kennt man ja auch. Wenn man auf etwas ganz dringend wartet, dann scheinen die Sekunden im Schneckentempo zu vergehen. Wenn man sich aber sinnvoll beschäftigt beim Warten, dann ist das gar kein Problem, warten und etwas Gutes tun. Und das ist letzten Endes der Weg, über den ich mit euch nachdenken möchte. Heißt nicht warten, schlicht und ergreifend so zu leben, wie Jesus es uns gelehrt hat, und da fest damit zu rechnen, dass er zum rechten Moment kommen wird. Ich möchte mit euch einen Text als Leitmotiv lesen, der ist jetzt kein typischer Adventtext, aber es ist ein Text, der uns das Warten sinnvoll füllen kann. Und wir finden den im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 12. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich das Lied vorhin ausgewählt habe. Römer 12, Vers 12, dort lesen wir: Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Das ist ein Programm für die Zeit des Wartens. Dieser Text steht natürlich nicht so verkürzt einfach nur so da. Der Apostel sagt diese Worte in dem Zusammenhang, wo er eigentlich ja unser Leben als Christen beschreibt, in ganz, ganz vielen Stichworten. Aber der Kern, die Klammer, das, was letztendlich alles trägt und führt, ist das Liebesgebot. Wir lesen die Verse davor noch mit dazu, aber wer eine eigene Bibel dabei hat, ist im Vorteil, der kann alle Verse des Kapitels lesen. Eure Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Und so geht es immer weiter und schließlich sagt er, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. In Liebe warten, so würde ich gerne diese Verse überschreiben. In Liebe warten. Als ich das Stichwort Endzeit oder Warten auf Jesus genannt habe, welche Assoziation hat man denn normalerweise damit? Welche Gedanken, welche Worte kommen als erstes in den Kopf, wenn man über das Warten auf die Wiederkunft nachdenkt? Ich glaube, den wenigsten fällt als erstes Liebe ein. Den meisten fällt wahrscheinlich ein, je nachdem, wie sie so geprägt sind, entweder Verfolgung, Krieg und Terror oder Naturkatastrophen. Oder wenn man etwas positiver gestimmt ist, Glaubenstreue, ja, wir kennen diesen Satz, hier ist die Geduld der Heiligen. Ja. Geduld haben, das sind alles große Werte, aber die Liebe, vielleicht fällt uns noch das Wort ein, die Liebe wird erkalten. Aber das ist nicht sehr schön, oder? Liebe als Antrieb, als Motivation, als Grundlage im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Wenn der Apostel Paulus hier von der Feindes- und der Nächstenliebe in diesem Abschnitt spricht, dann ist das nicht nur ein, wie man so schön sagt, frommer Wunsch. Dann war das die Lebens- und Überlebensstrategie der frühen Gemeinde, gerade in der römischen Welt. Der Theologe Peter Schulmacher sagt, Liebe ist der Königsweg für Christen. Nicht zuletzt, weil unser König diesen Weg vorangegangen ist. Wie sehen Freude, Geduld und Beharrlichkeit ohne Liebe aus? Nicht motiviert von Liebe. Wenn jemand dir das verordnen würde, sei mal geduldig, nun freu dich schon, dann würde uns schnell die Puste ausgehen, nicht wahr? Dann würden wir nicht lange durchhalten können. Freude ohne Liebe überfordert uns. Liebe ist Motivation und Kraftquelle genau zu diesen Stichworten. Und sie werden wachsen, wenn der Liebe Raum gegeben wird. Und jetzt lasst uns einmal diese Dinge näher anschauen. Nur wer warten kann, behaupte ich, ist fröhlich in der Hoffnung. Bei Hoffnung gibt es ja auch so ein schönes Sprichwort. Kennt ihr das? Was sagt man so schön bei der Hoffnung? Jetzt dürft ihr mal sagen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Wonne war was Frommes, aber das andere wollte ich hören. Die Hoffnung stirbt zuletzt, genau. Und der Zyniker antwortet darauf, aber sie stirbt. Nein! Wo Hoffnung stirbt, ist zuvor das Leben gestorben. Wo es Leben gibt, da gibt es immer auch Hoffnung. Und sei es auch nur so ein hauchdünner Hoffnungsschimmer am Ende des Horizonts. So ein bisschen, wie es uns geht, wenn wir an die Corona-Krise denken und auch darauf warten, dass sie endlich vorbeigeht. Und was haben wir in den letzten Wochen für Hoffnungsschimmer gehört? 3 Impfstoffe soll es geben. Und wer weiß, wenn wir uns jetzt richtig dolle zusammennehmen, vielleicht schaffen wir es, die Kurve wieder zu knacken. Es gibt auch in den ausweglosesten Situationen Hoffnungsschimmer. Und aus vielen dünnen Hoffnungsschimmern kann eine mächtige Säule der Hoffnung und der Zuversicht wachsen, wie bei dem Stalagmit Kaiser Barbarossa. Hoffnung, wo wächst denn und wo brauchen wir denn Hoffnung? Hoffnung brauchen wir gerade dort, wo es trübselig zugeht. Hoffnung und Trübsal, das sind so zwei Begriffe, die miteinander in Verbindung stehen. Man kann auch nicht immer nur oben auf sein. Was wäre das für ein Warten, wo man einfach immer nur fröhlich drauf ist und es einem scheinbar gar nichts ausmacht, die Jahrzehnte oder Jahrtausende in unserem Fall zu überdauern? Natürlich gibt es dort, wo wir warten und erst recht, wenn wir an die Endzeit denken, auch Trübsal. Und da sagt der Apostel, Geduld in Trübsal. Wer geduldig ist, nur wer warten kann, so meine ich, kann auch Geduld in der Trübsal haben. Wie ist das mit der Geduld? Auch dort gibt es ein landläufiges Wort, das ich schon häufiger mal verwendet habe in der Predigt, dieses Gebet, Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. Und wir wissen, warum dieses Gebet uns ein Schmunzeln auf die Lippen zaubert, weil wir wissen, dass Gott uns zwar Geduld schenkt, aber nicht auf diese Art und Weise. Geduld wächst, wo sie herausgefordert wird. Geduld wächst gerade an unseren Herausforderungen. Und wenn der Apostel Paulus den Römern schreibt, seid geduldig in Trübsal, dann ist auch das nicht eine Floskel, sondern das war deren Lebensrealität. Wir haben auch außerbiblische Berichte von Christenverfolgungen. Ein Beispiel, im Jahr 58 nach Christus wurde die Römerin Pomponia Graecina wegen fremdländischer Religionsausübung angeklagt. Und wenn man das Jahr schätzt und weiß, was dort so eine Anklage für eine Konsequenz hatte, dann wusste man, dass es der Pomponia hinterher nicht mehr gut ging. In diese Situation, sagt der Apostel, seid geduldig in Trübsal. Nicht, weil wir ein Stück Stoff uns vor die Nase halten müssen, als wenn das schon das Schlimmste in dieser Welt wäre, sondern weil es wirklich ums Leben ging. Um Leben oder Tod. Geduld in Trübsal, das ist kein christlicher Allgemeinplatz, sondern das ist erfahrene Realität der Menschen, die warten können, die auf Christus gewartet haben. Auch der Stalagmit wächst nur, wenn die richtigen Bedingungen gegeben sind. Wenn Wasser durch ein mineralstoffreiches Gebirge fließt und eben in dieser Höhle immer an der gleichen Stelle abtropft. Feuchtigkeit und Mineralien sorgen dafür, dass diese mächtige Säule der Geduld wächst. Und so müssen wir auch nicht die Geduld, eine lebensbedrohliche Situation zu überstehen, von jetzt auf gleich lernen, sondern dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns Schritt für Schritt diesen Weg geht. Und die Erfahrung der Christen auf aller Welt zeigt, dass tatsächlich Gott sie ausrüstet, geduldig in Trübsal zu sein. Genauso auch in der heutigen Zeit. Wir kennen dieses Projekt Open Doors, wo für verfolgte Christen gearbeitet und gebetet wird. Und daher haben wir Berichte von diesen Menschen, die in Ländern wie Iran leben oder in Nordkorea. Wenn wir Geduld lernen wollen, sollten wir diese Geschwister fragen. Und schließlich sagt er, wer warten kann, der ist beharrlich im Gebet. Wir haben jetzt gerade ja das Ende unserer Gebetswoche. Und das ist, heißt ja nicht, dass wir jetzt aufhören zu beten, sondern dass wir uns wieder neu motiviert und erinnert haben ans Gebet. Kennt ihr diesen Satz? Gott ist nur ein Gebet entfernt. Ist er für dich nur ein Gebet entfernt? Wie oft am Tage überbrückst du diese Distanz mit dem Gebet? Ist es nur so eine Formalie zum Essen vielleicht gerade noch, kann man sich daran erinnern? Oder ist der Gedanke an unseren großen Gott eigentlich ein permanenter Begleiter? In den großen, aber auch in den ganz kleinen Dingen. Lobst du Gott für die frische Luft, die wir gerade eben geatmet haben? Oder für den Blumenstrauß, den du vielleicht geschenkt bekommen hast? Oder über den Parkplatz, den du gefunden hast? Ich glaube, heute war das wieder eine Herausforderung hier bei uns. Aber ist nicht auch diese Dinge eine Chance, Beharrlichkeit im Gebet zu lernen? Ist es nicht viel leichter, im Lob und Dank Beharrlichkeit im Gebet zu lernen, als wenn wir es nur auf die Krisensituation reduzieren? Der Apostel lädt uns ein, dran zu bleiben, gerade im Blick der Erwartung der Wiederkunft Christi. Wenn wir auf die Zeit schauen, die vor der Wiederkunft ist, dann sollten wir nicht auf die Katastrophen schauen, sondern auf das Gebet. Weil das nämlich, nach der ersten Engelsbotschaft in Offenbarung 14, das Merkmal ist. Das ist die Frage, um die es sich dreht. Die Anbetung. Nicht der nimmt die Wiederkunft Christi ernst, der ständig von Verfolgung redet, sondern der, der uns zum Gebet führt. Gebet und Anbetung, das ist unser Thema. Warten können heißt also, den Hoffnungsschimmer zu sehen. Und Hoffnungsschimmer auf Hoffnungsschimmer zu stapeln, um eine große Kraft und Hoffnung daraus zu schöpfen. Zu erfahren, dass auch trübselige Zeiten etwas Gutes in sich tragen und uns stark machen. Und zu wissen, dass Gott immer nur ein Gebet entfernt ist. Von Leo Tolstoi gibt es eine nette kleine Geschichte. Er berichtet von oder erzählt von einem alten Mann, der kleine Apfelbäumchen pflanzte. Und die Leute sahen ihn, seine Apfelbäume pflanzen und lachten ihn aus, weil sie sagten, du bist so alt und die Bäume sind so klein, du wirst in deinem Leben keinen Apfel von diesen Bäumchen essen. Da antwortete der Alte, ich selbst werde keine ernten. Aber wenn nach vielen Jahren andere die Äpfel von diesen Bäumen essen, werden sie mir dankbar sein. Rechtes Warten auf den wiederkommenden Herrn ist kein Abschied aus dieser Welt und auch keine Panikmache, sondern eine liebevolle Hinwendung voller Freude, Hoffnung, Geduld und Gebet. Lasst uns auf diese Art und Weise Apfelbäumchen der Liebe pflanzen und so große und starke Säulen der Hoffnung auf unseren Herrn für unseren Nächsten sein. Amen.